Ich wünsche, ist ein blöder Anfang. Ich möchte aber eigentlich was anderes sagen als herzlich willkommen. Ich finde das aber blöd. Hallo zur nächsten Analytics-Sprechstunde und es ist mittlerweile schon die vierte. Wir haben heute ein etwas abenteuerliches Setup, weil wir nehmen heute am Pfingstmontag auf und wir haben alle beide unser natürliches Habitat verlassen und mussten dementsprechend unser ganzes Setup jetzt erstmal aufbauen. Das heißt, ich in einem Ferienhaus in Frankreich mit mittelmäßiger Netzverbindung. Ich hoffe, das hält sich so über den Podcast hinweg. Und stimmt, Maria, du warst gerade erst noch im Garten.
Genau. Ich bin in einem Coworking Space in Brandenburg.
Ah, nicht schlecht. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es in Brandenburg auch Coworking Spaces gibt.
Ja, es gibt noch nicht so viele, aber das ist jetzt der erste, also es heißt Coconut und ja, ungefähr 90 Kilometer südlich von Potsdam.
Okay, nicht schlecht. Ich war letztens in einem Coworking Space in Tirol, das war auch sehr nett. Also war tatsächlich so vom Inneren ähnlich wie die Factory, aber von außen war es halt viel schöner, weil es noch einen Gebirgsbach gab, der da dran lang plätschert ist und man hatte das Bergpanorama und ja, wenn es nicht so weit weg wäre, könnte ich mir vorstellen, da häufiger hinzugehen.
Ja, ist echt schön. Also das hier ist ein alter Gutshof. Genau, und in dem Gutshof gibt es praktisch jetzt Coworking Spaces und es hat halt 3 Hektar Garten und See und alles mit dran. Also es ist schon, lässt sich echt aushalten hier.
Nicht schlecht. Kannst du da dann auch übernachten oder kannst du nur tagsüber sein?
Ja, genau. Also es ist praktisch Coworking und Co-Living Space. Also noch 15 oder 20 Zimmer und manche Zelten auch. Und ich sehe gerade, so wenn ich hier aus dem Fenster gucke, stehen auch 2 Camper auf dem Hof. Also es gibt Platz.
Nicht schlecht. Ja, das hört sich gut an. Muss ich mir auch mal überlegen. Ist ja auch nicht so weit weg von mir. Nee. Okay, gut. Wir haben heute, ich würde fast sagen, es ist so ein bisschen eine Grundlagenfolge. Ne? Also wir haben gleich sozusagen, dein erstes Thema ist ja, sage ich mal, nochmal aufzuräumen, was sind so die einzelnen Scopes, was versteht man darunter und ich schließe dann ab mit dem unwahrscheinlich interessanten Thema Sampling. Aber beim Sampling ist tatsächlich, das war eine Frage, die uns erreicht hat. Das hat ein Freund, der Christian von mir, mir geschickt, weil er tatsächlich jemand ist, der mit Analytics nicht sehr viel arbeitet und man meinte, ihr verwendet da so ein Wort wie natürlich, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was es ist. Und dann ist mir eingefallen, ja stimmt, sowas wie Sampling kommt ja doch schon häufiger mal vor und vielleicht machen wir nochmal einen gesamten Bogen und dementsprechend ist es heute so ein bisschen eine Grundlagenfolge. Okay, ich würde sagen, lass uns mal mit deinem Thema anfangen. Also die grundsätzliche Frage ist, ach nee, stimmt gar nicht, ich habe ja ganz sogar was vergessen. Jetzt wir haben einen neuen Punkt. Den habe ich natürlich gleich übersprungen. Das heißt, wir wollen mal gucken, ob der immer wieder auftaucht. Also das Gute war, nach der zweiten Folge haben wir einiges an Feedback zu dem SEO-Teil bekommen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier ein kurzes Follow-up. Das heißt, ich habe ja in der Folge 2 zum Teil mit den Search-Console-Daten habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass man halt schauen muss, dass man die runterladen sollte, weil man aktuell nur eine Historie von 90 Tagen hat. Und da haben wir den sehr wichtigen Hinweis bekommen, dass es seit Anfang des Jahres eine neue Beta gibt. Ich hätte es eigentlich merken können, weil ich habe die Beta eigentlich schon mal ausprobiert, habe mir aber nie durchgelesen, was sie sonst noch umfasst. Und mit der neuen Beta hat man jetzt auch im Endeffekt Daten bis zu 16 Monate. Das heißt, man kann immer noch überlegen, sich die Daten trotzdem zu speichern, aber ich glaube, für die meisten Analysen sollte das sogar so ausreichen, dass man jetzt einfach nur mit den Search Console Daten arbeiten kann. Ihr könnt das sehen, also wenn ihr in die Search Console euch einloggt, dann solltet ihr eigentlich ein Hinweisfenster bekommen, dass es jetzt eine neue Beta gibt und dass ihr euch das Ganze in der neuen Beta schon anschauen könnt. Genau, und ich weiß noch nicht ganz genau, wann es generell auch über die API so verfügbar sein wird. Das ist meines Wissens noch nicht so, weil zumindest die Dinge, die ich bisher nutze, kriege ich noch keine 16 Monate Daten. Aber das, denke ich, wird jetzt in den nächsten Monaten auch so weit kommen. Normalerweise dauern die Google-Betas jetzt nicht ewig lange. Genau, deswegen, also wir hatten ja gesagt, nutzt noch ein anderes Tool. Also ich denke mal, das war Surplora, was wir empfohlen hatten. Kann man sich trotzdem immer noch angucken, ist auf jeden Fall, bietet auch, sage ich mal, außer dem Speichern der Daten auch noch weitere Analysen und Auswertungen. Aber zumindest das Speichern scheint sich zu lösen.
Ja.
Eine Follow-up und das andere Follow-up fand ich ganz nett. Das hattest du auch erzählt, dass dir
Ja.
das gesagt worden ist,
Genau.
dass wir fatalerweise immer Google Analytics Begriffe Deutsch und Englisch mixen.
Ja, da habe ich, genau, wurde ich tatsächlich mehrmals von Hörern, Feedbackgebern gerügt, dass wir das irgendwie zu selbstverständlich nehmen, was die ganzen Begriffe auf Englisch heißen und viele dann durcheinander kommen, weil sie Google Analytics auf Deutsch verwenden und die Begriffe dann nicht finden. Und im Allgemeinen ist natürlich keine besonders gute Praxis, die Sprachen zu mischen. Aber das ist natürlich viel, viel hilfreicher, alle Begriffe auf Englisch zu kennen, weil es halt viel mehr Dokumentationen und Anleitungen auf Englisch gibt. Und wenn man irgendwie ein Problem hat oder nicht weiter weiß, ist es einfach besser, wenn man das Problem auf Englisch googeln kann, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas findet, was einem weiterhilft, viel größer ist.
Ja, das ist auch tatsächlich mein Grund. Also, ich glaube sogar, als ich angefangen habe, Google Analytics zu nutzen, gab es gar keine deutsche Variante. Dementsprechend war ich einfach immer auf der englischen. Und es ist auch tatsächlich bei mir der hauptsächliche Grund, weshalb ich nicht wechsle, ist eigentlich die meisten wirklich tiefgehenden Tutorials gibt es alle auf Englisch. Und dann muss ich keine Transferleistung mehr hinbekommen. Weil manchmal gibt es tatsächlich etwas, sage ich mal, nicht unbedingt naheliegende deutsche Metrikbegriffe. Mir fällt es auch gerade keine ein. Aber ja, schon allein Zielseiten fällt mir schwer. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen uns etwas mehr Mühe zu geben und auch mehr versuchen, auf die deutschen Begriffe zu gehen, weil am Ende des Tages, wir machen den Podcast auf Deutsch, jetzt auch nicht auf Englisch. Dementsprechend versuchen wir da, das besser zu machen.
Ich habe auch, oder also genau, ich habe jetzt auch rückwirkend nochmal in unsere Shownotes geguckt und versucht, alle Begriffe zuerst auf Deutsch zu schreiben und wenn es irgendwie relevant ist, den englischen Begriff in Klammern dazu zu schreiben, damit man irgendwie die Verbindung da herstellen kann.
Ja, perfekt. Das hört sich gut an. Genau, dann können wir heute gleich mal testen, wie gut wir dabei sind. Mein Bereich hat glücklicherweise nicht so viel im Interface zu tun, deswegen komme ich nicht so sehr in Gefahr. Aber bei dir schon ein bisschen mehr, weil die erste Frage, die wir heute betrachten wollen, ist im Endeffekt, wie sind grundsätzlich die Daten in Google Analytics strukturiert? Und vor allen Dingen, jetzt ist auch wieder ein englisches Wort, was sind die Scopes in Google Analytics? Jetzt, ich weiß gar nicht, Umfang heißt
Umfang
es.
heißt
Ah,
es auf
okay,
Deutsch, glaube
Umfang.
ich.
Ja, sehr gut. Genau, was ist
Genau.
der.
Der Informationsumfang praktisch.
Tatsächlich das Wort Umfang erkennt man, wenn man benutzerdefinierte Dimensionen anlegt. Aber eigentlich steckt da noch mal ein ganzes Prinzip dahinter und das darüber gebe ich jetzt mal an dich.
Ja, gerne. Also ich muss sagen, auch wenn, also ich habe jetzt Scope das Wort nicht extra übersetzt. Ich glaube, das kann man vielleicht so lassen, weil Umfang, finde ich, trifft es nicht so 100%. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, ne, starten wir jetzt nochmal praktisch im Urschleim des Trackings. Also wo kommen die Daten überhaupt her, die Analytics hat? Und wie werden die verknüpft? Genau, so ganz am Anfang. Ist das Wort? Nee, ist das Cookie? Genau. Also Google Analytics setzt ein Cookie im Browser und in diesem Cookie ist eine ID gespeichert, die den Browser und damit im übertragenen Sinne den Nutzer eindeutig identifizieren kann. So, Beispiel. Also gehen wir mal davon aus, ein Nutzer kommt auf deine Webseite, kommt zum ersten Mal auf die Webseite, können wir sagen. Das Tracking-Skript wird geladen. Und damit wird ein Cookie im Browser gesetzt. In diesem Cookie, genau, ist die ID gespeichert, die den Nutzer identifiziert. Also der Nutzer hat praktisch eine eindeutige Nummer bekommen. So, mit dem ersten Seitenaufruf des Nutzers wird gleichzeitig oder findet gleichzeitig die erste Interaktion mit der Webseite statt, also Seitenaufruf. Und diese Interaktion, in dem Fall der Seitenaufruf, wird als Hit bezeichnet. In Analytics. So, dafür haben wir aber kein deutsches Wort, glaube ich. Für Hit.
Nee, nicht so
Ich
richtig.
lasse es mal. Genau, also genau, ein Hit wird gesendet mit der ersten Interaktion mit der Webseite. Und dieser erste Hit startet außerdem eine neue Sitzung, also eine Session. So, wenn der Nutzer jetzt weiter mit der Webseite interagiert, irgendwie scrollt, den Katalog durchstöbert, auf Produkte klickt, etwas in den Warenkorb legt, werden damit immer weitere Hits gesendet. Also mit jedem Seitenaufruf, mit jedem Ereignis oder mit jeder Transaktion wird ein Hit an Analytics gesendet. Und all diese Hits, die nacheinander gesendet werden, ordnet Analytics zur selben Sitzung zu und zum selben Nutzer. So, wenn der Nutzer dann die Webseite wieder verlässt, wird die Session beendet. So. Wenn wir das nochmal ein bisschen zerlegen, was wir alles haben. Also wir haben Hits, die an Analytics gesendet werden. Das sind die Interaktionen mit der Webseite, also ein Seitenaufruf, ein Ereignis oder eine Transaktion. Und diese Hits werden aneinandergereiht zu einer Sitzung. Und jetzt müssen wir noch wissen, wann Analytics weiß oder wann Analytics davon ausgeht, dass eine Session abgeschlossen ist und wann eine neue startet. So, da haben wir also praktisch eine Reihe von Kriterien, die Analytics prüft. Genau, und zwar ist es einmal logischerweise, also wenn der Nutzer die Website verlassen hat, wenn er das Browserfenster geschlossen hat oder wenn er auf eine andere Marketingkampagne geklickt hat und dann erneut auf die Webseite weitergeleitet wurde oder wenn er 30 Minuten inaktiv war und nichts auf der Webseite gemacht hat, sie aber nicht geschlossen hat, sondern halt einfach nichts gemacht hat, dann wird die Session auch beendet. Genau, und um Mitternacht. Genau, und wie ich hier sehe,
das habe ich noch dazu geschrieben.
Hast du noch die Anmerkung gemacht, dass man bei anderen Domains aufpassen muss praktisch. Genau, also man muss natürlich immer sagen, Analytics trackt nur auf einer Domain. Das heißt, sobald der Nutzer von meiner Webseite runtergeht.
Ich wollte noch ein bisschen mehr in die andere Richtung. Es ist mit dem Tag Manager ist es ja schon viel besser geworden, aber eigentlich so ein Problem bei einem Analytics Setup ohne Tag Manager über meinetwegen zwei eigene Domains oder auch beispielsweise Subdomains. Bei Subdomains kann man noch leichter regeln, aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Domain habe mit, keine Ahnung, maxmustermannblog.com, so da läuft mein Content Marketing auf maxmustermann.com, ist eigentlich meine Website. Und eigentlich möchte ich meine Journey über diese beiden Domains hinweg tracken. Wenn ich da jetzt das Cross-Domain-Tracking nicht richtig aufsetze, also was eine eigene Folge wäre, wie man das richtig aufsetzen soll, dann passiert es halt auch, dass ich im Endeffekt eine neue Session starte, wenn ich jetzt von der einen Domain auf die andere wechsle, obwohl ich das nicht will.
Genau, aber im Grunde, also sobald sich die Domain ändert, sobald die Webseite auf eine andere Webseite verlinkt, endet die Sitzung und eine neue wird gestartet. Genau.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz eine Sache, weil ich es tatsächlich immer noch wieder treffe. Den Punkt, den du gesagt hast, Marketingkampagnen fängt eine neue Session an. Das ist ja auch tatsächlich was man jetzt nicht so unbedingt erwarten würde. Das heißt, es gibt manchmal noch Leute, die versuchen, UTM-Parameter auf der Website zu verwenden, um beispielsweise Klicks besonders zu tracken. Also sie haben einen Link ins Forum und packen auf den Link in der Website, der ins Forum geht, nochmal hinten UTM-Parameter dran, damit sie dann sehen können, oh, guck mal, der kam von der Website und ist ins Forum gegangen. Das ist tatsächlich was, nie machen, weil ihr werdet, außer ihr braucht unbedingt Sessions im Reporting dann. Aber damit zerstöre ich halt meine ganzen Sessions. Das heißt, ich beende sie in dem Moment, wenn jemand auf den Link klickt und es fängt dann sofort eine neue an. Das heißt, UTM-Parameter immer nur auf die Website von extern, nie intern auf der Website verwenden.
Mhm. Ja, genau. Und dann empfiehlt uns noch der dritte Schritt, also der Nutzer, genau, also eine Session besteht aus, oder eine Sitzung, Entschuldigung, besteht aus mehreren Hits und mehrere Sitzungen können natürlich demselben Nutzer zugeordnet sein. Also ein Nutzer kann mehrere Sessions haben. Genau, und der Nutzer wird halt weiterhin durch den Cookie im Browser identifiziert. Und solange das Cookie da ist und die Nummer gleich ist, werden die Sitzungen, die der Nutzer startet, diesem selben Nutzer zugeordnet. Und dann wird er sozusagen als wiederkehrender Nutzer in Analytics erkannt.
Genau. Und ganz, ganz wichtig, immer merken, es hängt wirklich an dem Cookie im Browser, also zumindest auf der Ebene. Das heißt, es ist, ja, wir nennen es Nutzer oder wir nennen es User, aber am Ende des Tages ist es einfach jetzt ein Browser mit einer Cookie-ID. In dem Moment, wenn ich mein Telefon raushole und auf die Website gehe, bin ich ein neuer Nutzer.
Genau. Also Nutzer bedeutet in dem Fall eher Browser oder Device als jetzt tatsächlich Mensch. Und da wären wir dann auch schon beim Thema, was uns jetzt natürlich noch ein Stück weiterführen könnte. Also dann, ne, wie du schon angedeutet hast, also Cross-Device-Tracking. Aber das schieben wir vielleicht mal in eine andere Episode.
Absolut. Also das ist wirklich ein Thema, das ich will jetzt nicht sagen, es kann einen ganzen Abend sprengen, aber es ist zumindest ein abendfüllendes Thema, weil es bis heute auch keine Lösung gibt, die hundertprozentig funktioniert. Aber das wäre jetzt so die letzte Ebene. Im Endeffekt wirklich ein User, also über der Client-ID oder über den Client, also über den Browser nochmal wirklich einen richtigen Nutzer zu
Ja,
haben.
genau. Also sozusagen mehrere Browser zu einem Nutzer nochmal zusammenfügen zu können. Genau.
Ja, richtig.
Okay, also haben wir jetzt, genau, jetzt haben wir praktisch die drei Ebenen, auf denen Daten in Analytics gespeichert werden. Also einmal die Hit-Ebene, also welches Ereignis oder welcher Seitenaufruf ist passiert. Dann die Sitzung, Session und den Nutzer. So, und alle Informationen, die es in Analytics gibt, alle Metriken, Dimensionen, genau, einfach alle Informationen werden immer einer dieser Ebenen zugeordnet. Also man kann am Ende immer sagen, wenn wir eine Information haben, zum Beispiel, wie oft wurde geklickt, wer hat das und das auf der Webseite gemacht, kann man diese Information immer einer dieser drei Ebenen zuordnen. Genau, und diese Zuordnung zu einer der Ebenen bezeichnet man als Scope der Information. Also worauf bezieht sich diese Information, die ich da im Report sehe? Als Beispiel nehmen die Information Ereigniskategorie ist in dem Fall eine, genau, eine Hit-basierte Information, denn diese Information bezieht sich auf ein Ereignis und trifft keine Aussage über welche Session oder was war das für Nutzer, sondern Ereigniskategorie beschreibt wirklich nur diesen einen Hit näher. Genau, und noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel, genau, also die Besucherquelle, also wo kam der Nutzer her auf die Webseite, ist zum Beispiel eine sitzungsbasierte Information, also vom Session Scope. Denn jede Session, jede Sitzung kann nur einen Ursprung haben, also nur eine Besucherquelle. Zum Beispiel irgendwie eine Facebook-Anzeige oder, ne, wie du gesagt hast, gerade mit den UTM-Parametern. Es gibt nur eine Quelle der Session. Das heißt, die Besucherquelle beschreibt die Session näher und trifft noch keine Aussage oder keine Information darüber, welcher Nutzer das war oder was er irgendwie auf der Webseite gemacht hat. Genau. Meinst du, das reicht als Beispiel oder hast du da irgendwie noch was?
Ich glaube schon. Ich denke, ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob mir ein Beispiel einfällt, auf Nutzerebene, was vom System bereitgestellt wird.
Ja, auf Nutzerebene ist ja dann zum Beispiel sowas wie die demografischen Merkmale, auf jeden Fall. Genau, das ist so ein bisschen das Klassische. Genau. Und dann gibt es natürlich noch, je nachdem, wie man es halt aufgesetzt hat, aber zum Beispiel halt die ID des Cookies selbst beschreibt ja dann auch den Nutzer eindeutig.
Ja. Das ist richtig. Wenn man die auch noch mal wegschreibt in Analytics, dann ja, dann hat man die auch noch auf Nutzerebene.
Genau. So, genau. Was ich jetzt halt noch ganz wichtig finde, irgendwie vielleicht nochmal den Zusammenhang herzustellen, also warum ist das wichtig zu wissen? Also wozu brauche ich das? Warum muss ich wissen, was Scopes sind? Genau, und zwar kann man, wenn man einen Report erstellt, wenn man Daten halt gemeinsam analysieren möchte, kann man das nur, wenn man Daten, also Metriken oder Dimensionen mit demselben Scope zusammenstellt. Eigentlich intuitiv macht das total Sinn, dass alles denselben Scope haben muss. Und wenn man in Analytics, sag ich mal, in den Standard-Reports, im Interface unterwegs ist, hat man damit auch überhaupt keine Probleme, weil Google Analytics einem dort nur anbietet, was sozusagen überhaupt sinnvoll ist, also welche Daten miteinander zu vergleichen. Man muss da erst in dem Moment aufpassen, wenn man sich Custom Reports
benutzerdefinierte erstellt, Reports.
Weil dann benutzerdefinierte Reports erstellt, weil dann hat man sozusagen die komplette Auswahl, welche Dimensionen und welche Metriken man sich auswählt. Und da muss man dann halt selbst darauf achten, dass es irgendwie sinnvoll ist, was man dort miteinander vergleicht oder zu welcher Dimension man sich etwas anzeigen lassen möchte. Häufig macht es trotzdem Sinn oder es halt ergibt es trotzdem ein sinnvolles Reporting, wenn man nicht identische Scopes zusammenmixt. Man muss aber sehr, sehr aufpassen, wie man die Daten dann interpretiert.
Ja. Ich habe auch ein sehr gutes Beispiel, was mich tatsächlich häufiger verfolgt hat. Und zwar andere Analytics-Tools bieten etwas an, dass sie sagen, eine einzelne Seite kann auch einen Session-Wert haben. Das heißt im Endeffekt, sie nehmen einfach, wenn diese Seite in einer Session war, kriegt sie halt eine Session. Das heißt also, wenn man jetzt alle Sessions, alle einzelnen Seiten aufaddieren würde, würde man wahrscheinlich auf 70% mehr Sessions als die Gesamt-Session-Anzahl kommen. Aber das machen halt andere Analytics-Tools, also E-Tracker. Bei E-Tracker weiß ich es hundertprozentig. Und das Problem hier ist tatsächlich auch wieder, dass es wieder ein Mix ist von Scopes. Das heißt, eigentlich ein Seitenaufruf ist ein Hit. Das heißt, es ist keine Session. Das heißt, eigentlich passt das Session nicht. Das heißt, eine Landingpage oder eine Zielseite, da passt schon eine Session als Metrik, weil in einer Session kann es nur eine Zielseite geben, aber jeder einzelne es wird mehrere Seitenaufrufe in einer Session geben. Dementsprechend passt die Session-Metrik nicht. Und ich hatte einen Kunden, wo das ein echtes Problem gab, weil die über Jahre hinweg immer Sessions für einzelne Seiten gereportet haben, Unternehmen, und auch darauf viel aufgebaut haben. Und wir dann nach der Migration zu Google Analytics sagen mussten, wir können das jetzt versuchen zu machen. Also es gibt auch Wege, wie man das irgendwie, wie du so schön gesagt hast, man kann das irgendwie schon hinbiegen. Aber es ist halt sehr unsauber. Und da war es dann eher die Aufgabe, das Unternehmen davon wieder wegzuerziehen und zu sagen, wenn wir uns Seiten angucken wollen, können wir uns eigentlich nur Seitenaufrufe angucken.
Ja, ich hatte auch mal den Fall, dass ich nur, also ein Dashboard nur auf einen Teil der Webseite beziehen wollte. Leider hatte der Kunde keine Custom Dimensions aufgesetzt, sodass ich sagen könnte, okay, alle Seiten, die genau diesem Kriterium entsprechen, sollen mir im Dashboard angezeigt werden. Das heißt, ich konnte dort nur über die URLs filtern. Und in dem Fall bin ich halt sofort da reingerutscht, dass ich praktisch diese Hit-basierte Dimension gebraucht habe, also die URL, und mir dann keine sinnvollen Sessions mehr anzeigen lassen konnte. Beziehungsweise es war natürlich trotzdem sinnvoll, die Zahl. Also es hat ja gestimmt, aber es hat nicht mehr das widergespiegelt, was der Kunde eigentlich dachte, dass dann am Ende rauskommt.
Ja, weil du ja ganz gemein, also du zerteilst ja plötzlich Sessions und baust sie dann in einem anderen Container wieder, also baust sie nicht zusammen, aber du nimmst so Teile raus und packst sie dann woanders rein und deswegen passt es dann auch ins Gesamtbild nicht mehr rein. Also ja, da,
genau.
Deswegen hilft es absolut, sich diese Scopes zu vergegenwärtigen.
Genau, und da war es dann halt auch total wichtig, also auch die Daten nochmal gegenzuchecken. Also was ist jetzt in meinem Dashboard aufgetaucht und ist das überhaupt sinnvoll? Und nicht dann einfach zu gucken, ja, passt schon, ich habe ja alles richtig gefiltert. Sondern man muss sich dann schon nochmal fragen, okay, wenn ich das hier filter, was macht Analytics dann im Hintergrund und welche Daten gibt es mir dann am Ende? Und ist das das, was ich eigentlich wissen wollte?
Ja, richtig. Also gerade wenn ich anfange, solche Sachen zu machen, immer Daten quervalidieren und auch gerne mal ein paar Segmente bilden und dann nochmal Daten vergleichen. Also verschiedene Herkunftsquellen, vielleicht verschiedene Zielseiten segmentieren und schauen, okay, passt denn das da auch ungefähr?
Ja, genau. Und der letzte Punkt, weswegen es sehr wichtig ist, zu wissen, was Scopes sind und wie sie funktionieren, ist, wenn wir ein Tracking aufsetzen wollen oder wenn wir es auch erweitern wollen, weil wenn wir neue Dimensionen, also benutzerdefinierte Dimensionen zum Beispiel anlegen möchten, müssen wir wissen, wozu brauche ich die Information und mit welchen anderen Informationen möchte ich die denn gemeinsam analysieren, und dann kann ich halt wissen, okay, welchen Scope brauche ich, weil der Scope der neuen benutzerdefinierten Dimension sollte derselbe sein oder zumindest man sollte sich darüber Gedanken gemacht haben, ob das ob das funktioniert hinterher im Reporting, damit man definieren kann, mit welchem Scope man die benutzerdefinierte Dimension anlegt. Und manchmal kann es dann auch notwendig oder sinnvoll sein, dass man dieselbe benutzerdefinierte Dimension, also dieselbe Information zweimal anlegt und dann zum Beispiel einmal auf Nutzerebene sendet und einmal auf Sitzungsebene, also auf zwei verschiedene Scopes.
Genau, also je nachdem, was ich auswerten will. Also beispielsweise kann Dimension hat Newsletter abonniert, kann ich sowohl, also auf Nutzerebene macht das natürlich durchaus Sinn, weil am Ende möchte ich vielleicht nur die Leute ansprechen, die Newsletter wirklich abonniert haben. Da passt es dann auf Nutzerebene. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht mal auswerten, welche Nutzer sind denn eigentlich in einer Session zu Newsletter-Abonnenten geworden. Und dann hilft mir wieder der Scope auf der Sitzungsebene. Und weil ich da sehen kann. Wobei, nee, stimmt gar nicht, hilft mir nicht. Auf der Hit-Ebene hätte ich ihn gebraucht. Auf der Sitzungsebene wird es wieder überschrieben.
Ja, das war's eigentlich zum Thema Scope.
Okay, dann rutsche ich mal rüber vom Scope auf das Sampling.
Englisches Wort.
Richtig. Ja, ich weiß auch gar nicht. Gibt's da, also ich habe ich tatsächlich vermisst, nachzugucken, wie das auf Deutsch heißt.
Naja, ich meine, ein Sample ist ja praktisch eine Stichprobe.
Richtig.
Also Sampling ist praktisch Entnahme einer Stichprobe aus der Gesamtmenge.
Ja.
Bedeuten.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Einleitung, weil das ist im Endeffekt eigentlich das, was dahinter steht. Also beim Sampling heißt, oder wenn ich jetzt eine Stichprobe nehme, heißt ja, ich habe nicht alle Daten verfügbar, die ich jetzt für die Auswertung brauche und ich habe meinetwegen nur 20% oder so. Und das heißt, ich nehme jetzt diese 20% und dann nehme ich ein statistisches Verfahren und mache aus den 20% 100%, weil ich halt sage, okay, wenn es sich so verhält, dann wird sich das bei 100% vielleicht so verhalten. Also wenn wir jetzt mal ein einfaches Beispiel nehmen, zum Beispiel, ich habe Session-Daten vom 1. des Monats bis zum 29. Und ich möchte jetzt aber ermitteln, wie viel Sessions der Monat gesamt hat. Dann kann ich natürlich mit relativ einfachen Methoden, sage ich mal, das Sample vom 1. zum 29. nehmen und das einfach auf den 31. hochrechnen. Also das ist noch relativ einfache Berechnung. Und an dem Beispiel kann man ganz gut erkennen, es wird wahrscheinlich auch relativ genau sein. Das heißt, dadurch, dass ich ein relativ großes Sample habe, das heißt, ich habe sehr viele Daten aus dem Monat, ist, sage ich mal, die Sicherheit, dass meine Hochrechnung am Ende für den ganzen Monat stimmt, relativ sicher. Und warum sprechen wir jetzt bei der Webanalyse über Sampling? Also eigentlich sollte doch Webanalyse so genau wie möglich sein. Ja, sollte es schon, aber wir müssen uns ein bisschen an die Anfänge des Web-Trackings oder der Webanalyse zurückerinnern. Im Endeffekt, Webanalyse braucht sehr viel Speicher. Das heißt, es fallen sehr, sehr viele Informationen an. Das heißt, wenn ich eine sehr große Website habe und sehr viele Besucher habe, dann generieren die viele Aktionen, also viele Page-Views, viele Events und so weiter. Und das sind alles einzelne Informationen, die in so einem Analytics-System gespeichert werden müssen. Das heißt, am Ende entstehen da sehr große Datenbanken mit Daten. Das ist die eine Sache und das heißt, es ist viel Speicher und dieser Speicher kostet natürlich auch irgendwie Geld. Und gerade, sage ich mal, zur Anfangszeit von Google Analytics war das noch eine Zeit, wo das natürlich noch viel teurer war, als es jetzt heute ist. Das heißt, heute kann ich natürlich diese Datenmengen günstiger speichern, aber nichtsdestotrotz kostet es heute auch immer noch Geld. Und die zweite Sache, und das war sogar noch das Wichtigere, war im Endeffekt die Geschwindigkeit. Das war was Google Analytics schon immer sehr gut konnte im Vergleich zu den anderen Analytics-Tools. Das heißt, ich konnte, wenn ich einen Report aufgerufen habe, habe ich relativ schnell ein Ergebnis bekommen. Und das ist mittlerweile fast zu einem Gewohnheitsgut geworden. Das heißt, eigentlich erwartet man das, wenn man jetzt irgendwie klickt, dass man relativ schnell ein Ergebnis bekommt. Ich weiß allerdings, bei manchen anderen Analyse-Tools, ich meine, das ist besser geworden, aber manche anderen Analyse-Tools brauchen dafür relativ lange. Und da sieht man mal wieder, okay, es ist wirklich ein entscheidendes Kriterium, weil als Analyst mit einem System zu arbeiten, wo ich auf eine Abfrage und das einfacher Report, meinetwegen Marketingquellen, Herkunft, wenn ich da 20 Sekunden drauf warten muss, dann ist, sage ich mal, ist das schon relativ schwierig, damit normal zu arbeiten, weil jede Änderung, die ich nachher im Filter-Setting und so weiter mache, wird wieder zu 20 Sekunden führen. Das heißt, ich bin eigentlich immer geblockt. Und dementsprechend ist Geschwindigkeit wichtig. Und aus dem Grund hat halt Google Analytics schon von Beginn an immer mit Sampling gearbeitet. Das heißt, es hat immer versucht, eine performante Abfrage in den Vordergrund zu stellen und dementsprechend wurden gewisse Abfragen von Daten einfach gesampelt, weil damit kann ich halt, muss ich weniger Daten abfragen und kann damit schneller ein Ergebnis zurückliefern. Und ich muss auch nicht so viele Daten speichern. Das ist der zweite Punkt. Ich glaube mal, von den Systemeigenschaften sind wir heute nicht mehr in der Situation. Heute kannst du auch auf große Datenmengen sehr schnelle Abfragen erstellen. Das heißt also, das ganze Thema, was sich um Big Data drum dreht, die Technologie, die sich darum entwickelt hat, hat es mittlerweile ermöglicht, auch auf großen Datenmengen performante Abfragen zu erstellen. Trotzdem gibt es das Sampling immer noch. Und das hat bei Google Analytics sicherlich zwei Gründe. Zum einen bieten sie halt das Standardprodukt kostenlos an. Das heißt, es entstehen ja immer noch Kosten, wenn ich jetzt eine Website habe und nutze die kostenlose Google Analytics Variante und ich habe halt relativ viele Sitzungen, meinetwegen eine Million im Monat, dann kommen natürlich schon einiges an Daten zusammen und Google stellt das kostenlos zur Verfügung. Das heißt, Google versucht natürlich, das auch irgendwo kostenoptimiert wie möglich zu machen. Und zum Zweiten ist es natürlich auch ein Verkaufsargument zu sagen, okay, wenn du nicht mehr deine Daten gesampelt haben möchtest, dann kannst du natürlich auch unser Pro-Produkt, also Google Analytics 360, früher hieß es mal Google Analytics Premium, kaufen, wo wir dir einfach mehr Ressourcen zur Verfügung stellen und wo es sehr unwahrscheinlich wird, dass du Sampling haben kannst. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist das Sampling eigentlich ein Problem? Also man könnte ja sagen, ja okay, es ist in Ordnung, ich krieg's ja kostenlos, dann kann auch gerne ein bisschen gesampelt werden. Das Problem ist halt, wie groß ist die Basis, die Google heranzieht, um, sage ich mal, meine Werte zu zeigen. Und wenn Google zum Beispiel nur 20% meiner Sessions nimmt für eine bestimmte Abfrage und aus diesen 20% plötzlich versucht, die 100% abzuleiten, kann man davon ausgehen, dass die Trefferquote relativ schwach wird. Das heißt, das, was Google am Ende rausgibt, wird definitiv nicht der Realität entsprechen und im schlimmsten Fall auch wirklich schon weit davon entfernt sein. Und das heißt, eigentlich möchte ich ja Analytics einsetzen, um genaue Analysen machen zu können oder weitestgehend genaue Analysen machen zu können. Und plötzlich habe ich ein Reporting, wo ich davon ausgehen kann, dass ich so Schwankungen von 20% drin habe, ob es stimmt oder nicht. Und damit führt sich natürlich dieses ganze Thema Analytics dann ein bisschen ad absurdum. Die Frage jetzt, die wahrscheinlich ein paar Leute haben, ist, okay, woran erkenne ich denn jetzt, ob meine Daten gesampelt werden? Das ist glücklicherweise recht einfach gelöst. Das heißt, wenn ich in Google Analytics bin und gucke mir einen Report an, wie zum Beispiel den für die Marketingkanäle oder beispielsweise für die Seitenaufrufe, dann sehe ich oben neben der Überschrift ist immer so ein kleines, ich weiß nicht immer, wie ich das zeichnen soll, Siegel, Wappen. Auf jeden Fall ist so ein kleines Icon rechts neben der Überschrift. Wenn das Icon grün ist, ist alles okay. Das heißt, dann hast du einen Report, der nicht gesampelt worden ist. Wenn das Icon allerdings gelb ist, dann hast du gesampelte Daten. Was du dann machen kannst, ist, du kannst oben auf dieses Icon klicken und dann sagt dir Google Analytics, auf wie vielen Sessions diese Auswertung basiert. Das heißt, du kriegst ein Gefühl dafür, okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Also wenn da steht beispielsweise, dieser Report basiert auf 95% aller Sessions, dann sollte das immer noch okay sein. Wenn da jetzt allerdings irgendwas mit 50% oder 60% steht, naja, dann ist es eher schwierig. Hab noch einen Artikel rausgesucht, der wirklich sehr tief betrachtet, wie Google Analytics im Sampling arbeitet. Also das heißt, wann, welche Reports, welche Metriken, wie gesampelt werden. Den verlinke ich in den Shownotes. Das würde jetzt aber einfach zu viel sein für das Thema, weil mir geht es eher darum, sage ich mal, zu verstehen, okay, warum ist Sampling ein Problem für mich? Das heißt, meine Daten werden eher ungenauer. Und der zweite Punkt, da komme ich jetzt gleich noch zu, was fördert denn gesampelte Daten? Also welche Reports oder welche Report-Setups führen eher zu gesampelten Daten als, ganz normale Abfragen? Und als letzten Punkt auch nochmal, was kann ich eigentlich überhaupt dagegen machen? Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen mit Sampling? Also hast du versuchst du dann tatsächlich mit verschiedenen Einstellungen dagegen vorzugehen oder wie gehst du da grundsätzlich mit um?
Also ich muss sagen, also ich habe in der Vergangenheit nicht, also ich hatte schon damit zu tun, logischerweise, aber häufig war es okay. Also ne, wie du gesagt hast, so 95%, ja, da habe ich dann tatsächlich, sag ich mal, keine eigene irgendwie Maßnahmen ergriffen, um da was zu
Ja.
machen. Genau, und genau, oder man hat halt sofort, sag ich mal, Kunden, die eh Google 360 haben und dann.
Ja.
Ja, hat sich das eh erledigt. Also so ein echtes Problem war das ehrlich gesagt noch nicht bei mir.
Ja, also wenn ich zurückdenke, habe ich tatsächlich nur mal einen Kunden gehabt, der eigentlich auch schon von der Volumenanzahl über den Terms and Conditions war. Also eigentlich, ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf, aber es gibt ja auch eine Anzahl an maximalen Sitzungen, die ich überhaupt haben darf, um die kostenlose Variante zu haben. Das heißt, die waren da schon drüber, hatten halt, weil sie sehr viel AdWords investiert war das dann irgendwie mit Google alles soweit okay. Aber ob es daran lag, weiß ich nicht. Aber zumindest haben sie noch keine rote Karte bekommen, dass sie jetzt Analytics nicht mehr nutzen können. Und da haben wir tatsächlich dann sehr viele Sampling Probleme gehabt. Das heißt also schon relativ einfache Abfragen haben zu höheren Samplingraten geführt. Und ich sag mal so, was führt dazu? Also wenn man mal ausprobieren möchte, um einen gesampelten Report zu sehen, also wenn man jetzt immer nur grüne Icons neben den Überschriften sieht, ist, man kann halt Folgendes machen. Das ist nämlich das, was im Endeffekt Sampling befördert. Das heißt, wenn ich anfange, eigene Segmente zu kreieren und lege die auf den Report, dann im besten Fall noch eine zweite Dimension einstelle und dann am besten noch irgendwie 6 Monate mir die Daten anzeigen lasse. Dann ist eine Chance, wenn ich jetzt, sage ich mal, ausreichend Volumen drauf habe, ist die Chance ganz gut, dass ich dann auch einen gesampelten Report bekomme. Weil das sind halt alles Extra-Berechnungen. Das heißt, das sind keine Standard-Reports, die Google sozusagen vorbereiten kann, sondern das sind im Endeffekt ja nahezu Ad-hoc-Analysen. Und dementsprechend ist da die Sampling-Gefahr am größten. Ja, so, dann ist hier natürlich die gute Frage, was mache ich eigentlich? Also wenn ich jetzt wirklich wie zum Beispiel in der Situation, bekomme halt relativ häufig gesampelte Daten, was ist eigentlich für mich der nächste Schritt? Oder wie sollte ich damit umgehen? Und eigentlich ist das so ein bisschen die Stufe, wo ich merke, das fällt vielen so ein bisschen schwer. Der Vorteil von Google Analytics, so wie es eingeführt worden ist, dass es vielen Leuten Zugang zu Analytics ermöglicht hat, sage ich mal, mit einer sehr, sehr niedrigen Einstiegsbarriere, nämlich indem es nichts kostet. Das heißt, für viele wird plötzlich Analytics und auch im Endeffekt datengetriebene Entscheidungen werden plötzlich ist sehr einfach verfügbar. Und plötzlich kommt man an eine Stufe, wo man das alles sehr gut aufgesetzt hat und immer damit gearbeitet hat. Man kommt plötzlich an eine Stufe, wo man merkt, das System kann das nicht mehr ableisten. Und das heißt, ich müsste jetzt den nächsten Sprung machen. Und man muss tatsächlich sagen, der nächste Sprung tut echt weh. Also es gibt irgendwie keinen weichen Übergang. Das heißt also, die naheliegendste Möglichkeit ist, wenn ich mein Sampling-Problem lösen will, dass ich halt auf Google 360 gehe. Dann lande ich aber allerdings bei einem sechsstelligen Jahresbetrag plötzlich. Das heißt, ich springe von einem kostenlosen Produkt plötzlich auf eins, ja, was einen niedrigen, also kommt immer ein bisschen natürlich auf das Volumen drauf an, wie viel ich drauf habe, aber mindestens einen niedrigen, sechsstelligen Betrag hat. Und das ist für viele ein sehr starkes Argument, um sich mit dieser Entscheidung sehr, sehr viel Zeit zu lassen. Weil es ist natürlich plötzlich, es verändert halt plötzlich tendenziell alles. Und für viele stellt sich da wirklich die Frage, okay, wie ernsthaft ist tatsächlich Analytics für uns? Und naja gut, ich sage halt, wenn der Account vorher schon gut aufgesetzt worden ist und jeder da, sage ich mal, im Unternehmen es etabliert ist, dass man mit den Daten auch arbeitet, dann muss man eigentlich auch sagen, okay, da muss ein Investment in diesen Bereich auch irgendwie machbar sein. Und ich meine, die gute Nachricht ist, man muss nicht unbedingt auf die Google Analytics 360 gehen. Das ist tatsächlich, ich würde fast sagen, neben, wenn man jetzt auf Adobe springen würde, aber wäre jetzt nochmal eine andere Alternative, aber die ist noch teurer. Das heißt, das sind so die teuersten Alternativen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Tools, die ich nutzen kann. Also, sage ich mal jetzt als eher Low-Cost-Beispiel, nur was die Kosten angeht, ist halt beispielsweise Snowplow, was ich nutzen kann. Das werden wir auch noch verlinken. Wir werden heute nicht ins Detail reingehen. Vielleicht machen wir mal eine Session über Snowplow. Ist halt sehr interessant, weil es im Endeffekt mir erlaubt, mein ganzes Analytics-Setup bis hin zur Definition meiner Sessions komplett selbst zu gestalten. Das heißt, ich kann alles definieren. Ich kann natürlich auch so die Standard-Setups nehmen, aber ich kann halt in der Theorie kann ich alles definieren, wie alles aufbereitet werden soll. Und das kostet mich natürlich trotzdem, weil ich muss Infrastruktur dafür bereitstellen oder ich lasse es mir halt hosten, ist aber am Ende günstiger als Google Analytics zu nutzen. Aber ich kriege natürlich auch nicht so viel out of the box, das heißt die ganzen Standard-Reports nicht. Ich kann mir ja auch nochmal solche Lösungen angucken wie Segment, Mixpanel oder Amplitude, die, die sage ich mal, diese Sampling-Problematik nicht haben, die allerdings, da muss man sich halt das Pricing angucken. Also einfach mal mit den Nutzungszahlen, die man hat, ausrechnen, wie viel die kosten würden. Ich sag mal so, die springen jetzt nicht gleich auf sechsstellige Ziffern. Die sind aber auch nicht ganz günstig. Und man sollte sich angucken, was müsste ich jetzt bezahlen bei den Services, wenn ich jetzt wechseln würde. Und vor allen Dingen auch einmal anschauen, was würde eigentlich passieren, wenn ich plötzlich ein doppeltes Wachstum im nächsten Jahr hinlege. Weil die Anbieter können, sage ich mal, bei höheren Volumen auch durchaus teuer werden. Das heißt, das ist so ein Punkt, wo ich mir halt überlegen kann, okay, wie sieht eigentlich mein nächster Schritt aus in der Hinsicht Analytics? Das heißt, bin ich mit Google Analytics sehr zufrieden? Ich möchte weiterhin, dass ich die vielen Vorteile von Google Analytics nutze. Das heißt, dann ist sicherlich 360 eine Option, sich das Ganze anzugucken. Und wenn ich sage, nein, also Daten, also das Thema Analytics ist auch sehr, sehr wichtig für mich und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte eigentlich Data Ownership für mich als oberste Prämisse haben. Ich möchte selbst wissen, wie, sage ich mal, meine Tracking-Pipelines aussehen. Dann ist sicherlich etwas wie Snowplow eine sehr interessante Alternative, die man sich dann angucken kann. Aber es ist auf jeden Fall eine, wie soll man sagen, ein wirklich entscheidender Schritt. Also und das Sampling leitet das ganz gut ein. Also wenn ich feststelle, dass ich häufig schon selbst bei kurzen Zeiträumen auf Sampling gesampelte Daten stoße, dann ist es ein Zeitpunkt, sich mal mit dem Team hinzusetzen und zu überlegen, wie sieht eigentlich unser nächster Analytics-Schritt aus. Wobei, ich habe das Gefühl, also die 360 verbreitet sich eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Also du meintest ja auch gerade, dass du gar nicht mehr so viele Kunden und Accounts hast, die auf dem Standard-Ding laufen.
Ja, also 360 ist schon verbreitet. Also ich habe schon auch noch einige, die auf dem Standard-Account laufen. Aber es, also wie du gesagt hast, ne, es kommt drauf an, was will man, wie groß ist man, wie schnell wächst man. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen da an irgendeiner Stelle.
Ja, genau. Und also wie gesagt, das ist auch wirklich keine einfache Entscheidung. Und an der Stelle lohnt es sich auch, mit anderen Unternehmen zu unterhalten. Also durchaus mal Unternehmen ansprechen im Bekanntenkreis, die beispielsweise 360 nutzen oder die meinetwegen auch eine andere Lösung nutzen, mit denen sprechen, was die für Erfahrungen gesammelt haben. Man kann sich dazu so jemanden wie uns dazu holen, als, sage ich mal, freie Berater, die auch einfach nochmal aufzeigen können, okay, aus unserer Erfahrung von unseren Kunden, macht es jetzt Sinn oder was könnte für euch ein ganz guter nächster Schritt sein? Wie seid ihr organisatorisch aufgestellt? Weil das spielt halt auch mit rein. Das heißt, wenn ich kein großes, sage ich mal, wenn ich kein richtig großes Analytics-Team habe oder auch keine Ressourcen in der Entwicklung beispielsweise für dieses ganze Data-Thema habe, dann ist zum Beispiel so ein Thema wie Snowplow sehr, sehr schwierig, weil ich muss schon ein schlagkräftiges Analytics- und BI-Team und im besten Fall auch ein paar Data-Engineers haben, um dann eben mit Snowplow arbeiten zu können. Aber ja, das haben halt nicht viele. Okay, ich würde sagen, wir sind für heute soweit durch. Deswegen heute eher, es war mehr eine Grundlagenfolge. Ich hoffe, es war für viele nicht zu theoretisch. Manchmal... ich merke das manchmal in dem Podcast, gerade manche Themen denke ich immer so, wenn wir jetzt noch ein Video hätten, wo wir zeigen könnten, was das ist, wäre es an der Stelle doch ein bisschen leichter. Aber ich hoffe, es war.
Das stimmt, aber ich glaube ich glaube gerade solche Themen wie zum Beispiel die Scopes, damit setzt man sich dann halt nochmal auseinander, wenn man wirklich gerade vor einem Report sitzt und sich die Frage stellt, was sagen mir jetzt die Daten und dann hoffe ich, erinnert ihr euch an unsere Erläuterungen. Genau, und dasselbe eigentlich beim Sampling.
Richtig, also im Zweifelsfall einfach jetzt mal schauen, also sich einfach mal die Scopes angucken, Sampling angucken und im Zweifelsfall den Podcast einfach nochmal hören. Und dann, ja, okay, dann würde ich fast sagen, können wir jetzt schon sagen, danke fürs Zuhören. bis von meiner Seite bis nächste Woche. Ich bin nächste Woche immer noch unterwegs. Das heißt, ich habe aber ein neues Netzwerk. Mal sehen, wie es dann wird.
Genau, und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback und eure Fragen.
Ganz genau. Also wir haben schon ein paar bekommen. Also wir werden auch sicherlich in der nächsten Folge schon direkte Fragen von den Hörern haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir ganz gespannt auf weitere Fragen, die kommen, weil die sind viel besser als die, die wir uns selbst ausdenken. Alles klar, dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, scheint bei euch die Sonne?
Bei mir scheint die Sonne hervorragend.
Ja. Sehr gut. Bei mir auch. Und dementsprechend würde ich sagen, entlassen wir uns mal in die Sonne und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.